Folge 21, die letzte, Kapitel 26, Wienerstein. Hübeli, den 26. September 1962. Lieber Giulio, dieser Brief wird dich vermutlich traurig machen, doch ich muss unverstellt schreiben, so wie es mir gerade zumute ist. Diese Woche war das Döckli wieder bei uns. Sie macht mich immer glücklich, und die beiden Frauen lebten auf, als ich ihnen auf dem neu zweckgeklepften Klavier die Astur-Polonaise von Chopin vorspielte, die ich gerade am Üben bin. Gestern machten wir zu zweit einen langen Spaziergang, Paula und ich, dem Hang nach bis Adelboden und zurück bei mildem Föhnwetter. Wir diskutierten unter anderem über meine Zukunft, was ich mal studieren möchte nach der Matur. Fremdsprachen vielleicht? Oder am Ende doch das Konzi mit dem Klavier versuchen? Zutrauen täte sie es mir. Auch der Igel hat ja schon angedeutet, er sähe mich durchaus als Klavierlehrerin oder gar Konzertpianistin. Auf jeden Fall würde Paula mich finanziell unterstützen, wie sie es auch schon mit dem Hänsel tut, bloß dass der bisher nur Militär gemacht und noch kein einziges Uni-Examen erfolgreich bestanden hat. Natürlich kamen wir auch auf unsere Beziehung zu sprechen. Sie fragte mich gerade heraus, ob du mich penetrierst, ob also Defloration stattgefunden hat. Ich meinte darauf, nein, bin immer noch Virgo und immer nur Cäsar ante Portas, was sie sofort verstand und mit lautem Lachen quittierte. Wir hatten richtig gehend Spaß, mit den lateinischen Wörtern um uns zu werfen. Aber auf einmal wurde sie ernst und gab mir zu bedenken, dass dieser halbbatzige Zustand, bei dem immer nur der Mann auf seine Rechnung komme, nicht allzu lange andauern sollte. Freilich wisse sie, dass diese Art von Sex aus Angst vor unerwünschter Schwangerschaft unter den Jungen heutzutage weit verbreitet sei. Nichtsdestotrotz halte sie das für schlecht. Selbstbefriedigung des Mannes mit Hilfe der Frau. Denn was die jungen Männer dabei nicht lernten, sei, wie man eine Frau befriedige. Das sei nämlich verdammt viel anspruchsvoller, weder so phallokratische Turnübungen. Da musste ich sie aber schon fragen, was genau phallokratisch bedeute. Hab schließlich kein Griechisch. Und sie sagte nur, man könnte auch sagen Schwanz fixiert, aber das Fremdwort tönt ein bisschen schöner. Natürlich amüsierte mich ihre Direktheit. Überhaupt nimmt sie nie ein Blatt vor den Mund. Zum Beispiel sagte sie, Hänsel sei in genau demselben Spittel krank, denn Alter schütze vor Torheit nicht. Aber nun wollte ich endlich wissen, was sie denn für ein Rezept habe, mit dem wir unsere Beziehung verbessern könnten. Denn, dass sie recht hatte, war für mich keine Frage. Tatsächlich fühle ich mich durch die Spielchen mit dem Julius, wie lang man es käbe, stets in die Zuschauerrolle gedrängt, will heißen, ich als Frau mit meinen Bedürfnissen bleibe draußen, bin höchstens Dompteuse oder einfach nur Lustobjekt. Und da sagte sie bloß Coca-Cola. Ich sah sie verständnislos an. Und sie? Kennst die Reklame nicht? Mach mal Pause, Coca-Cola. Da fiel bei mir der Groschen, und sie erklärte mir, eine Pause hätte noch keiner Beziehung geschadet, aber manches habe sich dadurch geklärt. Sie empfehle dies vielen Paaren, auch Verheirateten, einfach mal eine Zeit lang auf Sex zu verzichten. Und je weniger eng die sexuelle Beziehung sei, desto leichter falle auch der Verzicht. Ob wir uns denn am besten gar nicht mehr treffen sollten, fragte ich sie dann. Selbstverständlich nicht, war ihre Antwort. Ihr habt euch ja gern und führt spannende Gespräche, teilt gemeinsame Interessen, hört Musik und macht Musik zusammen. Und in der Schule sieht man sich eine Weg jeden Tag. Also, warum gleich Schluss machen? Und eigentlich ist das auch meine Meinung. In den nächsten 14 Tagen sind wir sowieso nicht zusammen, können uns höchstens in Gedanken winken über den See hinweg. Die Luftlinie Hübeli-Sigriswil ist bloß etwa 20 Kilometer lang. Und du kannst dir überlegen, ob du nach den Ferien den Vorschlag von Paula in die Tat umsetzen willst. Ich jedenfalls wäre dazu bereit. Aber jetzt noch was anderes, Giulio. Letzten Frühling, als wir zusammen Kreisler hörten, fragtest du mich, ob ich dich vielleicht mal zu selbstgeschriebenen Liedern am Klavier begleiten könnte. Bitte vergiss das. Es liegt nicht am Können, doch die Muse mit der scharfen Zunge, um dein neues Buch zu zitieren, ist nicht die meine. Zwar macht es mir Spaß, Boogie-Woogie zu spielen, aber mehr als lustige Fingerübung. Meine Seele begehrt anderes, Bach, Beethoven, Mozart und neuerdings auch Chopin. Das ist die Musik, welche mich beglückt und erfüllt. Ich hoffe, du verstehst mich. Vielleicht könnte dich ja Evi mit der Gitarre begleiten. Viele Chansonniers treten mit Gitarre auf, zum Beispiel Georges Brassens. Hab mal beim Tökti eine Platte von ihm gehört, die mir sehr gut gefallen hat. Kennst du ihn? So, ich klebe diesen Brief jetzt zu und bringe ihn zur Post. Dann erhältst du ihn vielleicht noch vor deinem Geburtstag. Natürlich gratuliere ich dir und hoffe, deine Wünsche werden sich erfüllen. Hast du überhaupt welche? Mit lieben Grüßen, Annie. Kann man schlafen nach so einem Tag, nach so einem Brief? Schwamm der Schül, Kass? Gastautor von der Mutzentatze schwimmt oben auf seine Seelensuppe. Der Helen über den See einwinken. Ich bin gespannt auf deine Texte. Wer einen Text mit Musik hat, soll ihn sofort per Post an meine Adresse schicken. Ende Oktober wollen wir loslassen. Am Ende sein Brief köchelt nur ganz fein am Grund unten. Schül hat noch nicht recht verstanden, was sie genau von ihm will. Muss ihn dem morgen ein zweites Mal lesen. Der Rest besorgt er wie. Und schon gleich hat es ihn genommen. Schül ist im Bett, allein, sauft ab wie ein Stein. Aber auf das Mal läutet es. Nicht nur an der Tür, auch von uns. Da glöckelt es, schauelt es, klevelt es, rätschelt es wie verrückt. Und dazwischen tönt die Abstände des Horn wie vom Uristier. Das sind noch Jahre. Heute ist Bärzelis Tag. Die wollen Geld. Vati, Mutti, wo seid ihr? Ich sollte Geld haben für die Neujahrer. Frau Glatthardt, habt ihr mir nicht ein bisschen Geld für die Neujahrer? Ja, woher? Sicher nicht. Für das Versaufen habe ich kein Geld. Die schlingeln sie ja alle noch zu mir in die Schule. Kennen jeden noch mit Namen und Vornamen und weiss von welchem Hof. Die bekommen kein Geld. Das wissen sie ganz genau. Beim Gemeindekassier Glatthardt gibt es kein Geld. Denen gebe ich ein Zöpfli, eine Wurst. Oder ein bisschen Bergkäse vom Justizsaal. Und wenn es hochkommt, spendiert Noldi ein Päckchen Stumpen. Weber Liga Spezial. Vati, Mutti, Herika, was seid ihr? Dann gehe ich halt allein die Tür auftun. Grüß euch, wer seid ihr? Was heit ihr? Was weit ihr? Draußen vor der Tür stehen sie. Draußen vor der Tür. Aber was sind das für Gestalten? Geschminkte Engel mit roten und grünen Perücken. Gratuliere, Schül, ausgezeichneter Text. Die rauchige Frauenstimme kommt ihm bekannt vor. Danke für den Text, hier ist die Musik dazu. Und der Komischkeit mit dem flustigen Gesicht und den dicken Brillengläsern macht eine doofe Grimasse und trötet auf seinem Kindertrompetli der Berner Marsch. Und der dicke Bauch da mit seiner Lederhaube und den chromstahlgerahmten Augen. Sollte er den nicht kennen? Der Blick durch die satirische Brille ist unverkennbar. Dazu grinset er dümmlich, wo die ganze Truppe klatscht und mögt, Satirische Brülle, satirische Brülle, unverkennbar. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hier gibt's ja kein Geld. Da habt ihr eine Wurst, ein Zöpfli und ein bisschen Bergkäse vom Justiz da, wo jetzt fahrt ab. Und der Dickbauch mit Lederjacken und Lederhuben kommandiert, abfahren. Und der ganz rot-grün kruselt Verein schwebt Opsi gegen Himmel und verschwindet im Gewölch. Nur ein paar grüne Zettel flattern am Boden zu. Mutzentatze 1963, neues Programm. Gastautor Schül Schwander. Fati, Mutti, Erika, habt ihr gehört? Was seid ihr? Sie sind abgefahren. Neujahre sind abgefahren. Nein, aufgefahren. Und ich bin im siebten Himmel, im neuen Programm. Hast du gesehen, Annie? Hier steht's. Gastautor von der Mutzentatze. Das ist der Wahn. Hast du gesehen, Annie? Kapitel 27. Gewandern. Schön und mild sind die ersten Oktobertage im Chalet Niesenblick, wo Schwanders beim Ehepaar Glatthardt der Ferienwohnung die nächsten zwei Wochen verbringen. Die Luise Glatthardt, Unterschullehrerin, ist eine strenge, aber freundliche Frau mit einem grauen Bürzi. Ihr Mann, der Gemeinskassier Noldi Glatthardt, ein kleiner, rundlicher Glatzkopf. Glatt und hart, hat Schül gedacht, denn in den Weihnachtsferien, wo er ihn das erste Mal gesehen hat und das Lachen verklemmt beim Grüssen sagen. Der Blick auf den Niesen und die Spiezerbucht vom Balkon im ersten Stock ist einmalig. Schül kennt ihn schon und denkt jetzt, wo echt Helene wohne, für Zwinken über den See ein. Aber schon gleich nachdem er sich eingerichtet hat, in seinem länglichen abgeschrägten Krömmeli mit dem schmalen Fenster, wo es gerade Platz für ein Bett, einen Stuhl und ein Tischli hat, wird er von ganz anderen Sachen gefangen genommen. Am Ende sein Brief, schon fast eine Woche alt, braucht er doch endlich eine Antwort. Hat nicht auch sie etwas von Winken und Luftlinien geschrieben? Wem Winken gibt's? Bücher wollen gelesen sein. Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert die nächste Klassenlektüre. Nach Bugge das deutsche Drama von der Nachkriegszeit mit Aufführungsbesuch im Berner Kleintheater. Die Muse mit der scharfen Zunge. Der Dschunken im Grossformat mit über 300 Seiten und mehr als 100 Bildchen, die Zenny im Brief davon geschrieben hat, ist er schon seit längerem am Durchnachern. Der Bugge hat ihm versprochen, er dürfte über die Geschichte des deutschsprachigen Kabaretts Ende Schuljahr mal ein Referat haben. Und schliesslich hat er sich beim Radio Bertschi von seinem Geburtstagsgeld noch ein paar von den neuesten Schweizer Kabarettplatten gekauft. Und darum hat auch der Plattenspieler Koffer mit ins Feriengepäck müssen. Am wichtigsten aber findet Schül das leere Häuseli-Heft, das er auf der ersten Seite mit seinem Fülli in Grossbuchstaben Mutzentatze 1963 reingeschrieben hat. Der Rest von der Seite zwischen den grünen Pressspandächeln ist noch weitgehend leer. Skizziert sie auf ein paar Ideen, Stichwörter, die Schül mit Fülli, Bluffi oder Kugeln notiert hat. Sobald ein Text reif ist, will er sein Hermes Baby vornehmen, ein Blatt einspannen und anfangen abtippen. Wäre recht, nebst dem Lesen auch für die Schule noch etwas zu machen, hitziger ins Weil oben. Ja, woher? Im Gimmer zu Gäbigen sind Ferienaufgaben verpönt und die grosse Repetitionsprobe der Geschirre gibt es erst Mitte November. Was macht da Zenny? Fragt es Trudi am Donnerstag beim Znacht. Hat er schon lange nicht mehr gehört telefonieren? Hat er Krach? Sicher nicht, ruhert Schül. Und sieht, wie die Schwost muss das Lachen voran. Offenbar ist es doch aufgefallen, die Funkstille zwischen ihm und seinem Schatz. Höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Zenny wartet sowieso schon lange auf eine Reaktion. Sie könnte ja mal daher kommen, schlägt jetzt Erika vor. Mensch kann übernachten, fragt die Mutter ein bisschen beunruhigt. In meinem Zimmer hat sie immer noch ein Bett, sagt die 13-Jährige. Ich weiss nicht recht, macht's Trudi. Was meinst du, Fritz? Wenn Frau Schwander Fritz zu ihrem Mann sagt, meint sie es meistens ernst. Oder weiss nicht weiter. Geht doch zusammen ein bisschen wandern, sagt jetzt der Vater, der offenbar ahnt, dass sie Junior an etwas herumkätschert. Beim Wandern hat sich schon manches Problem gelöst. Könntet ja wieder einmal ins Justistal, bei diesem herrlichen Herbstwetter, kommt schliesslich der Mutter die rettende Idee. Oder über die Sicheln, ruft Erika. Das haben wir letztes Jahr am Schluss vom Pfadilager gemacht. Vom Eritz aus über die Sicheln, dann durch das Justistal bis auf Merligen runter. Und mit dem Schiff auf Gebiger zurück. Zuerst muss ich jetzt auf einen Männchen anrufen. Ob es Zeit hat und ob ihm das überhaupt passt, sagt Jules mit unerwarteter Bestimmtheit. Und dazu muss ich die Frau Glatthardt fragen für das Telefonieren. Versteck den nicht im Stumpenrauch, ruft ihm Erika noch nachher. Da steckt Jules nochmal der Kopf in die Stube. Könnt sie jetzt übernachten, falls sie will? Ich beisse nicht, lacht Erika. Und Trudi ruft, meinetwegen. Vati, der junge Herr Schwander fragt, ob er schnell dürfe telefonieren, sagt Frau Bürzi Glatthardt und tut die Bürotür auf. Erika hat recht gehabt. Der Gemeindekassier Glatthardt hockt mit seinen dicken Rauchschwaden an seinem Schreibtisch, paffert Stümpen und biegelt Zahlen. Also die Luft dahin, wieder mal zum Abschneiden. Du erstickst mir noch einmal, futtert Glatthardt müde und reisst das Fenster auf. Komm in die Stube, ich habe dir ein Tee weggemacht. Dann hast du eine Pause und unser Gast kann ungestört telefonieren. Von mir aus, aber schenk mir noch ein Glas Roten ein dazu, brummelt Noldi, legt sein gespitzten Bleistift auf das Pult und trappt in die Stube über. So, Herr Schwander, jetzt macht dich so im Lernstuhl bequem. Und wenn ihr kalt habt, tut ihr einfach das Fenster wieder zu. Braucht ihr noch den Teleblitz, dann wäre er hier. Damit zeigt sie auf das Telefonverzeichnis für Gebigen und Umgebung, wo handlicher ist, wenn ihr die dicken amtlichen Telefonbücher oder um offiziell Teleblitz heisst. Nein, danke, sagt Jules. Ich kenne die Nummer. Und das Fenster könntet ihr jetzt schon wieder zutun. Merci. Er wartet, bis die Bürzi müde die Bürotüre hinter sich zugezogen hat und nimmt den Hörer ab der Gabel. Summton. So manchmal hat er Ennis Nummer auch schon eingestellt, aber so schwer gefallen ist es ihm noch nie. Anna Trummer? Ciao, Enni. Es ist mir. Nee, Giulio, du lebst noch. Hat gedacht, ich will mich mal melden, wegen deinem Brief. Sollten vielleicht mal reden zusammen. Jules spürt den Krott im Hals und kommt ins Kückern. Hey ja, das denke ich auch. Es freut mich, dass du da läutest. Aber reden, meinst du gerade jetzt am Telefon? Nein, nein, wird Jules fast ein bisschen entsetzt ab. Weisst du, wir sitzen in Griswil in der Ferienwohnung. Da muss ich zu den Vermietern telefonieren und darf nicht zu lang machen. Pause. Was schlägst du vor? Fragt Senni. Und Jules spürt, sie weiss gerade keine Lösung, wäre aber froh, wenn er eine hat. Wir könnten zusammen mal ein bisschen wandern. Kennst du Justistal? Nein, bin ich noch nie dadurch. Wir könnten uns zu Gebigen am Bahnhof treffen, dann mit dem Bosche in Zeritz und von dort über die Sicheln laufen. Und wie komme ich denn am Abend um mich heim? Wir hätten uns ein freies Bett in Erikas Zimmer. Sie hat gesagt, sie beisse nicht. Ist gut, Giulio. Ich fürchte es auch nicht. Merci für die Einladung. Aber wenn denn? Morgen schon? Einfach, wenn du Zeit hast. Ich glaube, das schöne Wetter hat sich noch ein paar Tage. Wie ist was, Giulio? Morgen am Abend fährt das Töckchen um mich heim zu. Dann gehe ich mit mir und übernachte bei Nima. Und am Samstag nehmen wir das erste Bosche in Zeritz hindern. Jules, in Glatthards dunkelgrünem Polstersessel wird es gerade anders. Oh du, das freut mich jetzt aber. Ich hatte doch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich so lange nicht reagiert habe. Ich begreife es ja, Giulio. Aber jetzt hast du den Anfang gemacht. Und mich doch das mit dem Justistal eine gute Idee. Weisst du was, Annie? Ich schaue dir noch den Fahrplan an. Und telefoniere dir am Freitag am Abend nochmal zum Döckti. Wahrscheinlich gehe ich ja gerade auf Gebigen schlafen. Ja, mach das, sagt Sanni freundlich. Zapferheiten Schätzeli hat sie offenbar überlost. Ein Gruß an Mühe, der Frau Trummer und dem Dökti. Danke, will ich es ausrichten. Sie sind beide auf Zweig. Bis am Freitag. Wo Schüler noch ein halbpatziges Mönchchen in die Luft schickt, hat es Anni schon aufgehängt. Schüler schwitzt. Schon halb elf und ging noch, ob sie steissen. Gut, wenigstens im Schatten. Zenni läuft ihm voraus. Die braunbrönten, gemodelten Badli mit den dunklen Härchen dran bewegen sich leicht und regelmässig vor Schülsnase. Auf der Postautofahrt von Gebigen in Zeritz hat Schül an die Reise mit dem Rackenbass gar auf Nonnenhausen müssen denken. Erst ein gutes Jahr her, aber ihn täuscht es schon ewig. Als er einem Mann das erste Mal tief in die Augen und verschmähte Ausschnitte hat geschaut. Und heute kein Begrüssungsmünsch in Gebigen am Bahnhof. Kein Obeneinnehmen im Boschi. Wie zwei Geschwister, jedes sein Rucksack auf den Knäuen, sie sind nebeneinander gehockt. Zenni hat Grüße von Tökti ausgerichtet, wo heute das Gebigen zu Merit will und er dann noch die Frauen von ihrem Samstagkränzli treffen im Gebigerhof. Schül wiederum ist jetzt zu erzählen gekommen, hat den Männern bis in alle Einzelheiten den Geburtstagsausflug mit dem Götti Werner geschildert, besonders das Gespräch auf der Münsterterrasse, aber nicht das mit den erotischen Fünkli. Hat ihm das Team von den Mutzentatzen mit Vor-, Nach- und Übernehmen vorgestellt und stolz berichtet, er habe jetzt den Auftrag für das neue Programm als Gastautor ein paar Texte zu schreiben. Und darum sind er jetzt dran, sich in Sachen Kabarett weiterzubilden. Lese ich noch im Buch von Buzinski und habe sich vor der Ferien die und die Kabarettplatte gekauft, die er jetzt gerade am Hören sei. Nach dem Aussteigen aus dem Boschi in Meritz haben sie stumm ihre Rucksäcke angelegt und sind ohne viel zu reden nebeneinander auf dem Asphaltsträsli ins Tal hinterher marschiert. Hand in Hand, von wegen. Das ist jetzt eben Coca-Cola, hat Schül gedacht und gleichzeitig festgestellt, dass seine neuen Bergschuhe drücken. Noch nicht eingelaufen, würde der Vater sagen. Bei der letzten Alphütte vor dem Anstieg sind sie nochmal an eine Brunnenröhre gehangen. Von jetzt an müssen wir mit dem Tee aus der Feldflasche rauskommen, hat Schül nüchtern festgestellt. Und die Zenni hat den Bau abgenommen. Vernünftig einteilen, dann klappt es. Damit haben sie beide einen Gang runtergeschaltet, weil der Weg deutlich stotziger geworden ist. Langsam wird aus der grünen Landschaft eine graue. Der Bogen vor Sicheln, wo man schon von Meritz aus gesehen hat, rückt näher, wird zum nächsten Ziel. Die sieben Hengste links davon sehen noch gleich gefürchig aus. Schül stellt sich vor, wie es wäre, wenn sie plötzlich anfängt, den Weihern noch losgaloppieren. Und der Felsgring rechts auf der Sigriswiler Seite, wo laut Wanderkarte Burst heisst, thront wie ein Wachturm über dem Gelände. Schül besinnt sich undeutlich, dass ihm der Vater mal erzählt hat, die ganzen Höger um den See und bis weit ins Oberland hinein Wimmli von Festungsanlagen aus der Zeit vom Krieg. Die sind gut bestückt mit Artillerie und werden noch gäng im Schuss gehalten. Er selber habe sogar mal Dienst da in so einer. Aber selbstverständlich sei das alles geheim. Darum dürfen wir nichts Genaueres dazu sagen. Würde sich Zenni interessieren, wenn er ihm das erzählte. Sie läuft gern noch voraus, weil der Weg, der vorher über Weiden hat geführt, aber einmal hätte man ein Gatter müssen auf und zu tun oder den Stacheldrahtzaun mit ein paar schitteren Leiterlitritten übergoggern. Der Weg, der eigentlich noch gäbig Platz wäre, für selbst zwei nebeneinander zu laufen, ist jetzt zu einem schmalen Pfad geworden, wo eins allein noch muss Sorge haben, dass es nicht nebenaus jumpt oder wegen dem knietigen Grauen zu rutschen kommt. Also weiterhin kein Anlass für ein ernsthaftes Gespräch. Und genau da muss jetzt Schül auf sein linkes Schuhbänder jumpen, wo ihm aufgegangen ist. Natürlich erklopft er, kommt jetzt stürcheln und dann jetzt fluchen. Himmelsterne, sieh ich Gott verdammt noch einmal! So, dass Zenni vor Klopf abrupt bleibt stehen. hingere schaut und selber auch aus dem Gleichgewicht geratet. Jemmer Schatzschül, was ist passiert?
Schuhbändel, kichert er nur. Fast wäre ich das Boot abgesedert wegen dem Sieg.
Musst halt besser binden. Guck, da ist der gebige Kemp. Jetzt nimm dir Zeit, wir hier nichts zu juffeln.
Zum ersten Mal auf dieser Tour schauen die zwei einander gerade aus in die Augen. Schül probiert sich Lob zu verwerken und freundlich zu bleiben. Ein Mann in seinem fürsorglichen Ton hilft ihm. Er hockt auf den Stein, den sie ihm gezeigt hat, und bringt die Bingel in seine linke Schuhe. Und fürs Gut zu machen, dann der Recht auch noch grad. Dazu beistet er und schwitzt wie ein Ankenbettler.
Magst du mich, Giulio? Wie wir ein Stückchen saufen?
Das lässt sich Schül nicht zweimal sagen.
Tut den Rucksack auf, grübelt die Wendel vor, schreist am Zapfen und will gerade anstützen.
Warte noch, sie fährt in meinen Arm. Guck da, und hat ihm mit der anderen Hand einen halben Mürkel vor die Nase.
Es ist eine alte Bergsteigerregel, vor dem ersten Schluck ein bisschen trockenes Brot zu kühlen.
Du hast schon ein böses Öfer im Mund und musst weniger trinken.
Jetzt aber solltest du sparen.
Und sie macht ihm es mit ihrer Mürkelhälfte vor.
Aber Schül bekommt die gut gemeinte Belehrung in Letzhaus. Und ihr demonstrativen, schmallippigen Köhen treibt nicht die Wände auf. Er wehrt sie ab und leert gerade trotz mehr wieder die halbe Flasche allein Münzentee, wo er den Morgen geplodert und mit Tollzucker angesetzt hat, gierig in sich hinein und setzt mit einem tiefen Schnauf ab.
«Ja, schließlich Durst, da muss man saufen, nicht fressen», sagt er extra ein bisschen grob.
Und wie zur Bestätigung fährt ihm noch ein saftiger Korps zum Haus aus.
Annies Antwort ist sanft, aber klar.
«Wir haben Pause, Giulio. Ich bin nicht mehr dein Fräuli, aber auch nicht die Gouvernante. Mein Ratschlag ist gratis. Mach damit, was du willst.»
Sie können fertig, nimmt zwei gemessene Schlückchen aus ihrer Gummele und steckt den Zapfen wieder drauf.
«Ich schlage vor», sagt sie ab dem Rucksack anlegen, «dass du es mal vorauslaufst und das Tempo vorgibst. Ich passe mich den dir an.»
Und Schül, der selber jetzt den Weg durchs Grill muss suchen, hat weiterhin keinen Anlass zu berichten, dafür umso mehr Gründe zum Studieren. Wenn er etwas hasst, so ist es Askese, was gar nicht nötig ist. Klar müsste man hungern, wenn es mal nichts zu fressen gäbe, oder Durst leiden, wenn man in der Wüste ausgesetzt wäre. Aber freiwillig die Reserve mobilisieren, das ist nicht sein Stil. Und er ist sich sicher, der Götti Werner gäbe ihm recht. Und plötzlich fällt Schül ein, was der Miles dann in der Studienwoche zu ihm gesagt hat, wo sie zusammen vom Nacktbad im Schloss Weiher zurück sind gelaufen, im Schlafsaal zu.
«Hey, Stjuk», hat er wie nebenbei liegen.
«Zenni ist im Fall keine Frau für dich.»
Schül hat keine Antwort gegeben. Aber für sich selber denkt, aus dir spricht nur der Neid, dass man die nicht auch noch ausspannen kann. Und dann haben sie sich ohne weiteres zu reden unter einen Haufen gemischt und sie am Bett zugeplampert.
Hat Miles, der schon so manche abgeschleppt und ganz viel Erfahrung hat, am Ende doch recht gehabt? Geht in Zenni langsam auf den Wecker mit seiner Art und ist er mit seinen Sperren ihre Gänge wie mehr zuwider? Und wer sitzt nicht gerade der Moment, einen Strich unter die Affäre Schül und Enni zu ziehen? Er stellt sich vor, wie froh dass die Mutter wäre, wenn er hinein teich ihm ohne Frau und sieg, wir haben ein bisschen Pause.
Ja, was soll das heissen?
Da hat sie Fragen und Erika, die wären im Stand noch zu spötteln. Mach mal Pause, Coca-Cola. Dann müsste er lachen und sieg, ja genau, so ist es gemeint. Und Frodi sieg, «Heno, wir warten es ab.» Und dann geht es zur Nacht und man hört zum Abwäschen im Radio noch ein bisschen schöne Musik und ging die Zeitung unter. Es sieht es mit einem guten Buch. Nur Schül, der wird beim Licht vom Nachttischlämpli mit zücktem Fülli noch eine Stunde im Korbstuhl hocken, vor sich das grüne Heft und wird nach Textideen suchen. Und dank der Muse mit der scharfen Zunge, wo das Enni geschrieben hat, das sei dann nicht ihre, vielleicht sogar die ein oder andere finden und notieren. Hingegen wäre das Enni da, dann ging das alles nicht. Mit Texten schreiben wäre so gut wie nichts,
aber auch schätzen wie beim Dökti wäre unmöglich. Sie müsste beide sich anpassen, sich verbögeln, gegeneinander, gegen die Eltern, gegen die Schwost, die mit ihrer naiven Idee den Stein zu rollen hat gebracht. Schüler schudert es. Es wäre niemandem mehr wohl in seiner Haut. Aber Kopf, wie soll er das dem Mädchen nur sagen? Schliesslich hat er ja gefragt, ob sie bei ihnen übernachten will. Und sie rechnet sicher jetzt damit. Hat das Nachtgewand eingepackt und denkt sonst noch Zeug. Er schwiegt beharrlich weiter, sein Laune ist im Teufel. Zwar ist der Steiss auf einen sicheren Pass schon länger durch. Das Häuferli steigt mir nicht zu Nitzi. Die Geien hängen vom Justistal vor Augen. Mal stotziger, mal flacher geht der Weg. Schüler spürt bei jedem Schritt die nicht eingelaufenen Wanderschuhe, die genau so nerven wie die Wetterwolken, die wie ein Vorhang zum Sonnenlicht zuerst nur kurz und fein verschleiern, die aber gleich mal zeitweise ganz abdecken. Schüler besinnt sich. Die Sonne spuckt, hat er dem Phänomen als kleiner Bub gesagt, hat gedacht, die falsche Drucke will ihn plagen, ihn zum Narren haben. Mal die Vorhänge auf und lieb und freundlich lächeln, dann kurz darauf aber wieder hämisch grinsen und in den Vorhängen sich verstecken. Dass das Einbildung ist, weiss sie Verstand schon längst. Nur sein Gemüt hat es scheinbar noch nicht ganz begriffen. Wenn die Sonne spuckt, dann fallen Kämpfen auf seine Seele. Zielstrebig läuft er aber jetzt der nächsten Hütte zu. Endlich ein Grund für einen weiteren Zwischenhalt. Zähne hinten drin, sie nimmt sein Tempo ab. Aber sie findet die Läden von diesem Alpsäß beschlossen. Türen auch. Seit dem Käse teilen, ist fertig mit Alpsommer. Oder Brunnen ist tot, nur im Bach gibt es frisches Wasser. Oder ihr Feldflasche. Komm, Anni, wollen wir mal ein bisschen leuen und etwas essen? Hier ist Mittelberg. Schüler zeigt dem Anni die Karte. Sie schaut und sieht, ich glaube, zu lang dürfen wir nicht leuen. Das Wetter kehrt. Sie sitzt auf das Bänkchen vor der Hütte, tut den Rucksack auf und nimmt ihre Picknicksachen samt der Gummeln vor. Zwei Schwarzbrotscheiben, ein bisschen Käse, ein Rüebli, ein Öpfel. Schüler packt seine Weckli-Sandwich aus, die dick mit Anken und Hammen gefüllt sind. Er ist am Freitagnachmittag zu Gäbigen beim Metzger und beim Beck vorbei und hat sich eingedeckt. Zwei Kokosgüezi und ein Makaronli hat er in Reserve. Nur sein Tee, der ist bekanntlich schon fast zu Ende. Er geht viel drum. Sein Zug beim letzten Halt wäre ein bisschen bescheidener gewesen. Anmerken lässt er sich aber nichts. Auch Zenni gibt überhaupt keinen Kommentar zu seiner Verpflegung. Und ist auch sonst nicht gesprächig. Irgendwie hat die Schüler den Eindruck, gerade gleich wie er, muss ja sein an etwas herum. Von seinen drei Sandwich mampft er nur gerade eins. Nimmt zwei Schlücke Tee und steckt ein Kokosgüezi ins Maul, verstickt fast ab der Zehe klebrig süße Masse und zwingt sich nicht mehr darüber runter zu trinken. Schliesslich geht es gewiss noch fast zwei Stunden bis heim. Jetzt packt er die Ware wieder ein, steht auf und hängt den Sack an den Rücken. «Dann könnten wir», sagt er, betont geschäftig, für ja nicht den Eindruck zu machen, er will zu lang zagen bei diesem unsicheren Wetter. Auch Zenni packt den Sack, aber sie macht für ihre Verhältnisse ziemlich langsam. Und oftmals sagt sie, «Lass, Schüler, ich hoffe, du seist nicht enttäuscht, aber ich hätte im Sinn, vom Grön aus gerade in Nitzig am Erlingen zu laufen und dort um 16:30 ins Schiff auf Gäbigen zu nehmen. Dann haben wir beide einen freien Abend und die Familie hat keine Umstände mit mir und vor allem werden in keiner falschen Erwartungen geweckt. Unsere Wanderung hat mir bestätigt, es steht noch zu viel zwischen dir und mir, als dass wir die angesehene Pause jetzt schon sollten abklempen. Und an den Ferien wie wir dann weitergucken. Der Mitch lenkt ihren Rucksack auf den Buckel und macht sich auf den Weg. Es hat gekühlt. Es geht der Wetterluft von sich oben runter und bringt erste Regentröpfe. Schül hat noch keine Jacke an, muss aber machen, wenn er nicht hoffnungslos in Hinderling geraten will. Nach ein paar Schritten holt er Zenni ein und gibt sich Mühe, auf dem ziemlich breiten Natursträßli gleich aufzubleiben, trotz seiner Schuhe, die drücken. Dass ihm bis jetzt noch kein Mensch begegnet ist, überlegt er,
hat alle damit zu tun, dass die meisten der heutigen Wetterbericht haben gehört und Schül noch den von vorvorgestern hat im Kopf gehabt. Heno, das passt zum Rest, denkt er, wo richtig Regen einsetzt und sagt, Henni, wart, ich will schnell die Jacke vornehmen. Sie wartet. Sie nimmt das Kopftuch aus dem Jackensack und bindet es um. Dann laufen beide ziemlich zügig nebeneinander das breite grüne Tal ab, wo Schül bis jetzt nur sommerlich sonnig und friedlich gekannt hat. Und geredet wird nichts, bis dort, wo nach dem Grön und genauso zu und verlaus sieht wie die obere Hütte, der Weg sich gabelt, nitzig am Erlingen, links am Beatenberg und rechts am Hang nach Richtung Sigriswil. Schül schaut auf die Uhr. Es ist 3:30, auch wenn es bei diesem Wetter den Eindruck macht, es ging schon gegen Abend. Annie bleibt stehen und schaut ihm in die Augen. Also Schül, dann mach's noch gut, hab schöne Ferien und gute Einfälle für deine Mutzentatze Texte. Jetzt, hab nicht mehr so viel an mir musst zinnen. Ihre Stimme tönt sachlich, sie probiert sogar noch zu lächeln und streckt ihm die Hand entgegen. Er nimmt sie und drückt, nicht zu fest, aber klein, und lässt sie gerade wieder los. Sagt leicht verlegen, wir sehen uns ja sicher wieder. Ich schreibe dir den, vielleicht. Und einen grossen Döckchen und einen Mühe der Frau Trummer. Da ist das Ende schon los und läuft mit ihrem festen Berglerschritt den stotzigen Weg ab und schaut nicht zurück. Schül sieht noch das rote Kopftuch verschwinden zwischen den Büschen. Dazu kommt es jetzt nach einer kurzen Pause zu Gerechten mit Strömen schiffen. Schül überlegt, ob er nicht bei heute noch ein bisschen zu suchen stehen soll. Aber dann gibt er sich einen Ruck und schaut einen Tropfnass los. Sigriswil zu. Liebe Leute, ihr habt es erlebt. Tut nicht zu wüst, ist jetzt zu Ende. Und hey, es gibt keine weiteren Band. Merci habt ihr durchgehabt. Hat es euch gefallen? Schreibt mir's. Es nimmt mich Wunder, glaubt mir's. Vor allem, leset, tut nicht zu wüst. Jetzt lebt wohl und tut nicht zu wüst. Euer Hans-Jürg Zink.